Herzlich willkommen zum Expertentalk der Firma Evolution International. Informationen zur Firma Evolution International, zu den Produkten, zu Podcasts und Webinaren oder anderen Expertentalks finden Sie auf www.evolutioninternational.com. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin und beschäftige mich in der Praxis mit den Themen Frauengesundheit, Magen-Darm-Gesundheit und Stoffwechsel und Immunsystem. Informationen zu mir finden Sie auf www.jump-on.eu. Heute darf ich Ihnen als Gesprächspartnerin eine liebe Kollegin vorstellen, die ebenfalls Heilpraktikerin ist und gleichzeitig als Hebamme tätig ist, schon über viele, viele Jahre. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist und dass sie mit mir heute über das Thema Frauengesundheit, insbesondere in der Zeit der Schwangerschaft und Stillzeit, spricht. Die liebe Birgit Ammey ist heute zu Gast bei uns im Expertentalk. Liebe Birgit, ich freue mich, dass du da bist. Magst du ganz kurz dich vorstellen und erzählen, wer du bist und was du tust?
Ja, liebe Christine, vielen, vielen Dank für die kurze Einführung schon. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute dieses Gespräch führen darf. Ja, ich bin Hebamme. Seit etwas über 30 Jahren bin ich als Hebamme tätig. Ich bin jetzt in den letzten Jahren im Westen von München mit einer kleinen Praxis tätig und betreue Frauen rund um die Geburt. Und ergänzend eben zu meiner Tätigkeit als Hebamme habe ich auch die Ausbildung als Heilpraktikerin absolviert. Und das ist jetzt so mein Praxisschwerpunkt eigentlich, dass ich mich in der Praxis dann eben mit der Betreuung, mit der naturheilkundlichen Begleitung und Betreuung meiner Schwangeren und auch der Wöchnerinnen beziehungsweise dann später auch der jungen Mütter und zum Teil auch der Kinder beschäftige. Und ja, da ist mir einfach ganz wichtig, dass ich versuche, den Frauen so ein bisschen ein ganzheitliches Konzept mitzugeben. Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass ich heute mit dir über dieses Konzept so ein bisschen sprechen darf.
Sehr schön. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden und bunten Praxisalltag, von dem du da sprichst. Erzähl doch mal, wie bist du denn zur Naturheilkunde gekommen? Du bist ja schon viele Jahre vorher auch Hebamme gewesen, bevor du dich für die Heilpraktikerausbildung entschieden hast. Hast schon ganz, ganz viel Erfahrung mitgenommen. Und was hat dich dann eigentlich zur Naturheilkunde gebracht?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, über die ich erstmal nachdenken muss. Weil manchmal ist ja so, dass man so zu manchen Dingen kommt wie die Jungfrau zum Kind. Ich denke, die Ursprünge liegen in der Akupunkturausbildung, die vor vielen Jahren hier bei den Hebammen in Deutschland so etabliert wurde. Ich habe die Akupunkturausbildung absolviert, die damals eben im Rahmen der Hebammentätigkeit eben erlaubt war und angeboten wurde. Und darüber habe ich dann mehr und mehr feststellen können, dass ich den Frauen da auch gut weiterhelfen konnte. Und irgendwann kamen dann so die ersten Frauen zu mir, die mir gesagt haben, ja, Mensch, du hast mir in der Schwangerschaft so toll geholfen mit der Akupunktur. Kannst du mich nicht weiterhin akupunktieren? Und das ist natürlich dann begrenzt irgendwann, weil ich als Hebamme nur in Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett arbeiten darf. Das ist ja mein Einsatzgebiet. Und darüber hinaus darf ich ja mein Wissen eigentlich nicht anwenden.
Ist ja in Deutschland sehr, sehr stark reglementiert juristisch, ne?
Ja, richtig, genau. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich mich irgendwann dazu entschieden habe, auch die Heilpraktiker-Ausbildung zu machen. Und davor habe ich mich natürlich auch schon immer dafür interessiert. Dann kam auch die Homöopathie, die wurde dann in der Hebammenschaft sehr gefördert und es wurden Ausbildungen angeboten. Und so hat sich das immer mehr erweitert, aber eben nur beschränkt auf diesen Kontext Schwangerschaft und Geburt. Und ja, irgendwann war die Heilpraktiker-Ausbildung natürlich dann für mich ein Thema, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich will die Frauen etwas weiter noch begleiten können, vielleicht auch die Kinder, dass mir das einfach erlaubt ist. Ja, und wenn man mal Heilpraktiker ist, dann sind ja sowieso alle Türen offen und es gibt so viele spannende Sachen, da muss man dann gucken, dass man sich sehr fokussiert. Und ja, so hat sich das entwickelt eigentlich. Und jetzt habe ich da so ein kleines Repertoire an verschiedenen naturheilkundlichen Dingen, die ich meinen Schwangeren und meinen Frauen und dann eben auch den Frauen und Kindern nach der meiner Betreuungszeit anbieten kann.
Super, klingt nach einem spannenden Weg. Was sind denn jetzt naturheilkundlich so deine Hauptschwerpunkte in der Praxis? Du hast schon Akupunktur erwähnt und Homöopathie erwähnt, aber das Repertoire hat sich ja entwickelt im Laufe der Jahre.
Das ist richtig. Also tatsächlich ist die Akupunktur eher so ein bisschen in den Hintergrund getreten, hat sich jetzt erweitert auf die Bioresonanztherapie. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch in der Schwangerschaft zu behandeln. Das darf in der Schwangerschaft angewendet werden, weil man keine fremden Substanzen in den Körper einbringt. Das ist natürlich unheimlich attraktiv. Mhm. Dann begleite ich Frauen mit Hypnose in der Schwangerschaft. Hier habe ich eigentlich mich so ein bisschen auch darauf spezialisiert. Oder sagen wir, mir werden die Frauen geschickt, die irgendwelche vorangegangenen Themen haben, die jetzt vielleicht für die Schwangerschaft ein Problem darstellen können, die vielleicht ein bisschen mehr Respekt haben vor der Geburt. Und die kann ich mit der Hypnose oft sehr, sehr gut begleiten. Das ist eine ganz schöne Sache. Dann habe ich eine Ausbildung in Kraniosakraltherapie und kann da die Frauen auch auf der körperlichen, aber auch auf der psychischen Ebene ganz gut begleiten und natürlich die Phytotherapie, die mir sehr viel Spaß macht. Und in der letzten Zeit hat sich es jetzt auch so ergeben, dass ich mich zunehmend mehr mit dem Thema Mikronährstoffe auseinandersetze und mich da sehr, ja, sehr reinwühle in das Thema. Und es macht mir auch wahnsinnig Spaß, mich damit auseinanderzusetzen.
Sehr schön. Breites Spektrum.
Ja.
Du begleitest ja eben als Hebamme und Heilpraktikerin besonders viele Schwangere und dann eben auch die Mamas. Mit welchen Fragen und Themen wenden sich die denn dann an dich? Mit was kommen die zu dir in die Praxis und wie kannst du sie da unterstützen?
Also das ist sehr, sehr breit gefächert. Wenn eine Frau zu mir kommt und ich ihr erkläre, wie meine Tätigkeit aussieht, dann sage ich immer, ja, du kannst kannst Hilfeleistung bei Beschwerden erhalten. Und Beschwerden kann vielfältig sein. Da gibt es keinen Katalog dafür. Das heißt, im Prinzip gibt es einen ganz breites Spektrum, angefangen natürlich von den klassischen Zipperleien wie Rückenschmerzen, über Kopfschmerzen, über Beschwerden überhaupt mit dem Bewegungsapparat, zum Füßenprobleme, bis hin zu seelischen Problemen, Ängste vor der Geburt, irgendwelche, wie ich vorher gerade schon gesagt habe, irgendwelche anderen Themen, die vielleicht noch jetzt in die Schwangerschaft, in die Geburt mit reinspielen. Übelkeit ist natürlich auch, Schwangerschaftsübelkeit ist natürlich auch ein Thema. So die Klassiker eigentlich, die einen so in der Schwangerschaft begleiten, Wassereinlagerungen zum Schluss. Und dann natürlich nach der Geburt. Das Thema Stillen ist für mich natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Aber auch die Babys, ja, dass die Babys oft mal unruhig sind. Also ja. Das umfasst wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Eigentlich sage ich meinen Frauen immer, wenn du ein Problem hast und du weißt nicht, an wen du dich wenden sollst, dann ruf mal mich an. Eventuell kann ich dir helfen. Andernfalls weiß ich vielleicht jemanden, der dir helfen kann.
Sehr gut. Das klingt nach einem Praxisalltag, der nicht langweilig wird.
Nein, es ist wahnsinnig abwechslungsreich und das ist auch das, was mir unglaublich Spaß macht, dass ich also jetzt nicht so fixiert bin auf einen Punkt, sondern wirklich ein sehr breites Spektrum abdecken kann. Macht es ja spannend und abwechslungsreich, genau wie du sagst.
Ja, sehr, sehr schön. Du hast vorhin schon erwähnt, also zum einen hast du gesagt, du beschäftigst dich inzwischen auch viel mit Phytotherapie, also sprich mit Heilpflanzenkunde, die dann in der Begleitung wichtig sein können. Und du hast gesagt, du beschäftigst dich immer mehr mit dem Thema Mikronährstoffe, Vitalstoffe. Gibt es denn da bestimmte Vitalstoffe, auf die du besonders achtest in der Begleitung von Schwangeren oder die dir besonders wichtig sind?
Ja, gibt es durchaus. Also ich habe immer wieder Frauen, die kommen zu mir und klagen über Müdigkeit. Das ist ja in den ersten 3 Monaten durchaus normal. Aber wenn es dann so weitergeht, dann muss man dann schon mal überlegen, woran liegt denn das eigentlich? Mhm. Ja? Und ich bin jetzt in der Zwischenzeit wirklich dazu übergegangen, zu empfehlen, bitte lass doch einfach mal eine Blutuntersuchung machen. Wir checken mal, wie es überhaupt mit deinen Mikronährstoffen ausschaut. Interessant finde ich da natürlich das Eisen. Ja, das ist oft ein Thema. Die Schilddrüse, ja, ist oft ein Thema. Manchmal ist es schon so, dass die Schilddrüsenwerte in einem Bereich sind, die schulmedizinisch eigentlich normal sind. Aber wenn die Schilddrüse dann so ein bisschen doch noch unterstützt wird, merkt man, dass es den Frauen auch ein bisschen besser geht. Ja. Dann interessiert mich der Vitamin-D-Status natürlich. Mhm. Und das sind so die Dinge, die jetzt zum Beispiel bei der Müdigkeit eine Rolle spielen. Mhm. Interessant wäre natürlich auch, wie schaut es mit dem Fettsäurestatus aus? Ja, oder viele Frauen haben halt auch mit dem Immunsystem Probleme. Da interessiert mich dann auch noch Zink und Selen. Wie schaut es damit aus? Mhm. Und das sind so Dinge, die ich eigentlich auch ganz gern schon über einen Blutbefund bestimmen lasse und nicht einfach nur so pauschal dann irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel möglichst noch aus dem Drogeriemarkt den Frauen verordne, sondern da gucke ich wirklich erstens mal auf den Wert und dann eben eine angemessene Substitution mit einem guten Präparat. Ja, also ja, mit einem Präparat, das möglichst wenig Zusatzstoffe irgendwie hat und das möglichst qualitativ hochwertig ist.
Und gut dosiert auch, nicht? Ich meine, der Markt ist ja, was so Nahrungsergänzung und orthomolekulare Unterstützung angeht, der Markt ist ja unermesslich groß inzwischen. Ja. Da kann man viel Geld... Genau, heiß diskutiert auch und man kann viel Geld ausgeben für sehr viele Begleitstoffe, die einem dann gar nicht so gut bekommen. Da gibt es schon echt große Qualitätsunterschiede. Kannst du denn beobachten, dass jetzt, wenn du sagst, du guckst gerne aufs Eisen, du guckst gerne auf die Schilddrüse, das heißt, wir gucken wahrscheinlich auch in Richtung Jod mal, du hast den Vitamin D3-Status erwähnt, du hast den Fettsäureindex erwähnt, also Omega-3-Fette. Ist es so, dass du jetzt, wenn du drüber nachdenkst, das sind das Stoffe, mit denen sich Frau ganz allgemein beschäftigen sollte? Oder ist es einfach so, dass wir die tatsächlich in der Schwangerschaft vermehrt brauchen?
Sowohl als auch. Also letztendlich denke ich, welcher Mensch ist denn heutzutage wirklich super gesund, nicht gestresst? Ich habe letztens zufälligerweise, ich schaue nicht so viel Fernsehen, aber das war jetzt mal wieder geschickt, weil unter den Nachrichten war so ein Ticker zum Neujahr, was wünschen sich die Deutschen fürs neue Jahr? Und dann hieß die, mehr als die Hälfte wünscht sich weniger Stress. Und das ist ja eigentlich, und wer das schon in den Nachrichten kommt, ja, das muss einem eigentlich schon zu denken geben. Und das heißt also, weitaus mehr als die Hälfte aller Deutschen braucht schon mal Nahrungsergänzungsmittel eigentlich, weil dieser Stress natürlich Vitamine raubt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie ernährst du dich eigentlich? Das ist für mich schon ein wichtiges Thema, was ich den Frauen dann schon zu Beginn der Schwangerschaft als Frage auch stelle. Wie schaut denn deine Ernährung aus? Ja, schaffst du es denn, dich regelmäßig mit viel Gemüse zu ernähren? Kannst du denn alle Vitalstoffe wirklich zu dir nehmen? Und dann ist ja auch noch die Frage, wie schaut es aus? Wo kaufst du ein? Ja. Also wie schaut die Qualität aus? Und ich meine, jetzt mit den steigenden Preisen muss man auch ganz klar sagen, dass nicht jeder mehr schafft, das Biogemüse zu kaufen, weil es ihm vielleicht hochpreisiger erscheint oder auf dem Markt, das dann frisch zu kaufen. Also ja, und dann sind viele Frauen irgendwo in der Arbeit, wo sie dann in der Kantine essen. Also insofern denke ich, grundsätzlich kann man eigentlich schon überlegen, ob man sich nicht mit einem Basis-Nahrungsergänzungsmittel eben grundsätzlich versorgt. Ja. Plus dann eben natürlich auf alle Fälle in der Schwangerschaft, weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung für den Körper.
Ja, und tatsächlich ist es ja so, dass wir in der Schwangerschaft einen zweiten Organismus mitversorgen müssen.
Ja, natürlich.
Genau. Ja. Also ich persönlich bin ja immer wieder unfassbar fasziniert von diesem Wunder. Ich habe sehr viele Kinderwunschpatientinnen in der Praxis und werde auch oft gefragt nach den Mikronährstoffen. Und ich sage immer, in einer idealen Welt würden wir den Körper, insbesondere den Körper der Frau, aber natürlich auch den des Mannes, schon mindestens ein Jahr vor der geplanten Empfängnis vorbereiten auf diese Zeit und würden schon ein Jahr vorher versuchen, mikronährstofforientiert uns zu ernähren und die Depots aufzufüllen für beide, einfach weil das auch die Qualität des Stoffwechsels und der Eizelle und der Spermienzelle deutlich verbessert. Und man muss sich einfach mal vorstellen, finde ich, dass ja der menschliche Körper in der Schwangerschaft in den ersten, ich glaube ungefähr 70 Tage sind es, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in der der menschliche Körper im Prinzip eigentlich fertig gebastelt wird und danach findet in erster Linie Wachstum und Reifung statt. Ja? Aber die Anlagen für alles, was der Körper in seiner Funktionalität braucht, wird in 70 Tagen zusammengebastelt. Ich meine, das ist für mich ein unfassbares Wunder, wie man sowas Komplexes wie das menschliche Leben in 70 Tagen ermöglichen kann. Das ist völlig unvorstellbar. Und das zeigt uns natürlich auch, dass wir darauf angewiesen sind, dass jeder noch so kleine Mikrobaustein in ausreichender Menge vorhanden ist, damit der Stoffwechsel das leisten kann. Ne?
Richtig.
Und das erklärt natürlich dann auch, warum wir tatsächlich in der Schwangerschaft definitiv einen stark erhöhten Bedarf eigentlich an allen Mikronährstoffen haben, weil ja erstens was entworfen und konstruiert werden muss und danach muss es wachsen und reifen und auch dafür brauchen wir ja ganz viele, viele Mikronährstoffe. Ja, aber ich gebe dir natürlich recht, also ich beobachte das in der Praxis auch, das heißt ja in der Presse ganz oft, ja, wenn man sich ausgewogen ernährt, dann braucht man keine Nahrungsergänzung und ich muss gestehen, dass ich ganz lange Zeit in meiner Tätigkeit als Ernährungsberaterin Ähnliches gesagt habe und bis auf bestimmte Ausnahme, Mikronährstoffe, zu denen wir bestimmt nachher noch kommen. Aber wie du schon gesagt hast, wer hat denn heute keinen Stress? Und wie ernähren wir uns denn heute? Und wie viele von uns schaffen es tatsächlich, mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu verspeisen, die so regional angebaut sind, dass auch wirklich noch Mikronährstoffe drin sind? Das heißt, im Prinzip ist das mit der Versorgung gar nicht mehr so einfach heutzutage. Gibt's bestimmte Nährstoffe, wo du Unterschiede machst zwischen Schwangerschaft und Stillzeit oder gehst du eigentlich immer nach der Symptomatik? Also eben jetzt zum Beispiel das Thema Müdigkeit ist ein großes Thema. Das ist ja in der Stillzeit vermutlich auch so, dass es da eine große Müdigkeit geben kann. Sind es da die gleichen Mikronährstoffe oder gibt es da Unterschiede in den Phasen?
Nee, für mich eigentlich nicht. Also das sind schon die wichtigsten Dinge, denke ich. Und ich glaube, dass das auch die wichtigsten Dinge sind, wo wir schnell in den Mangel geraten.
Ja.
Also ich würde generell, egal ob jetzt schwanger oder Stillzeit, finde ich es, wie gesagt, einfach immer ganz gut, mal zu gucken übers Blut, wie schaut es denn tatsächlich aus? Und danach würde ich es dann eben, ich würde sowieso versuchen, nicht so pauschal eben zu machen, sondern wirklich individuell abgestimmt auf jede einzelne Frau.
Ja.
Wobei ich schon sehe, in der Stillzeit, das ist auch so immer ganz spannend, weil in der Schwangerschaft wird dann, ja, dann nehme ich das und das Nahrungsergänzungsmittel und das und das. Und wenn ich dann so frage, ja, wie schaut es denn jetzt in der Stillzeit aus? Im Wochenbett nimmst du noch irgendwas? Nee, das passt schon. Ich nehme jetzt den Rest noch von dem und dann passt es. Aber genau da ist ja auch wieder das Thema, genau wie du sagst, da haben wir ja die Müdigkeit, ich schlafe schlecht, ja. Dann ist die Ernährung im Wochenbett ganz ehrlich, also gerade beim ersten Kind, wer kommt dazu, da jeden Tag zu kochen?
Frisch.
Ja, also da bin ich froh, wenn ich mir irgendwo eine Pizza bestellen kann, die ersten Wochen. Ja, und da finde ich es mindestens genauso wichtig, in der Stillzeit eben auf Nahrungsergänzungsmittel da nochmal auszuweichen oder beziehungsweise die eben mit dazu zu nehmen. Ne?
Ja, und es ist ja auch eine erhöhte Belastung für den Körper.
Ja, genau, ganz genau, richtig. Und dann die Produktion der Muttermilch, die braucht natürlich auch einiges an Stoffen. Also insofern finde ich das schon wichtig. Was man halt oft mal dann schon merkt, dass nach einigen Monaten die Frauen kommen und sagen, ja, sie haben so einen wahnsinnigen Haarausfall. Klar, kann natürlich auch hormonell bedingt sein, aber in den meisten Fällen ist es doch ein Mikronährstoffmangel. Ist ja logisch, weil das Kind nimmt sich das, was es braucht. Ja, wer draufzahlt, ist die Mama.
Ja.
Aber das ist natürlich auch nicht sinnvoll.
Nee, klar. Das heißt, da kann man also solche Symptomatiken auch unterstützen, indem man einfach mal die richtigen entsprechenden Mikronährstoffe auffüllt.
Richtig, genau.
Wenn es jetzt um Haarausfall geht, ich meine, das ist ja auch ein weit verbreitetes Thema bei den Frauen in der Stillzeit. Was wären da Stoffe, auf die du gucken würdest?
Also Zink auf alle Fälle, Eisen ist ein Thema, Biotin ist ein Thema. Ja, also das ist das, worauf ich auf jeden Fall mal schauen würde und was ich auf jeden Fall mal ergänzen würde. Vitamin C, ja, auch das ist ja immer wieder ein Thema, glaube ich, ist auch ein bisschen unterschätztes Vitamin C.
Ja, das stimmt wohl, ja. Es gibt ja offizielle Empfehlungen auch für bestimmte Zufuhr von Vitalstoffen in der Schwangerschaft, oder?
Ja, richtig, ja, gibt's. Wobei sich das ziemlich beschränkt, muss ich sagen. Also das zum Beispiel jetzt, was standardmäßig ja verabreicht wird, ist die Folsäure und das Jodid. Ja? Mhm. Da gibt es offizielle Empfehlungen dazu, je nachdem, wie weit man in der Schwangerschaft ist. Im ersten Trimenon nimmt man ein bisschen mehr Folsäure, dann wird es ein bisschen weniger. Und ich habe nicht wenige Schwangere, die wirklich nur diese Folsäure-Jodid Präparat durch die Schwangerschaft hindurchnehmen, dann vielleicht noch mal ein bisschen Magnesium dazu, wobei das Magnesium jetzt eigentlich nicht mehr standardmäßig gegeben wird, sondern eher so ein bisschen nach Indikation. Und das Eisen wird auch nach Indikation gegeben, aber halt dann nur gemessen an dem HB-Wert. Also da wird auch nicht der Ferritin-Wert bestimmt, sondern da wird wirklich nur der HB-Wert bestimmt, was natürlich auch nicht unbedingt immer ausreicht. Ja, aber Ferritin ist dann schon wieder eine Igelleistung. Da wird halt nur das macht, was letztlich von der Kasse dann erstattet wird. Ne?
Also vielleicht zur Erklärung, HB ist der Wert, der sozusagen den Blutfarbstoff oder die Menge des vorhandenen Blutfarbstoffes im Blut anzeigt und damit anzeigt, eben ob das Eisen ausreichend verwertet wird. Und das Ferritin wäre der Eisenspeicher, der aber eben nicht standardmäßig von der Kasse bezahlt wird, sondern der oftmals selbst bezahlt werden muss. Du hast gesagt, Magnesium und Eisen gibt man heute nach Indikation. Das heißt, in welchen Fällen gibt man Magnesium zum Beispiel?
Also Magnesium wird meistens verordnet, wenn die Frau irgendwelche Kontraktionen hat. Ich höre es immer wieder, dass Frauen bei der Ultraschalluntersuchung waren beim Spezialisten und die stellen dann fest, ah ja, die Gebärmutter ist so ein bisschen hart und da wird dann oft mal Magnesium verordnet. Mhm. Oder wenn die Frau sagt, sie leidet unter Wadenkrämpfen, dann wird das auch oft mal oder auch wenn die Verdauung hakt, ja. Ja. Auch dann wird das Magnesium ganz gern mal verordnet. Aber so pauschal, wie es vor einigen Jahren noch gemacht worden ist, dass eigentlich fast jede Schwangere Magnesium teilweise auch hochdosiert bekommen hat, ist eigentlich nicht mehr der Fall. Ja. Und das Eisen eben entsprechend dieses Blutfarbstoffwertes.
Ja, also das heißt, da würde man Symptome haben wie Kurzatmigkeit oder so, also so Richtung Blutarmut zum Beispiel, also Kurzatmigkeit oder Müdigkeit wäre eben auch sowas. Genau, wo man dann gucken würde, wie sieht es denn aus mit den Eisenwerten im Blut.
Richtig.
Können wir da auffüllen. Und du sagst, früher ist das Magnesium eigentlich so pauschal auch in der Schwangerschaft gegeben worden. Heute macht man das nicht mehr so. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass die Frauen das Magnesium tatsächlich nicht so oft brauchen? Weil Magnesium ist ja auch so ein Ding, was jetzt nicht unbedingt, also standardmäßig wird es sowieso nicht mitbestimmt. Und wenn, dann müsste man es ja, wenn man tatsächlich einen profunden Wert haben wollte, müsste man es ja eigentlich im Vollblut bestimmen lassen, ne? Damit man jetzt wirklich weiß, passiert es auch wirklich, dass es in die Zelle reinkommt. Das tut ja heutzutage kein Standardmediziner. Das muss ja der Patient, wenn dann selber bezahlen. Wie ist es beim Magnesium? Hast du das Gefühl, dass die Frauen auch ohne Supplement ausreichend versorgt sind?
Sehr unterschiedlich tatsächlich. Also das ist wirklich individuell sehr unterschiedlich. Bei manchen habe ich das Gefühl, passt ganz gut. Wenn ich mir die Blutwerte anschaue, ist es manchmal wirklich so, dass man sieht, ja, das kann man so lassen. Ja. Aber in manchen Fällen dann eben auch nicht. Also auch hier gucke ich, wie sind die Beschwerden der Frau und versuche das dann eben entsprechend labormedizinisch dann auch abklären zu lassen.
Okay. Also die offiziellen Empfehlungen sind eigentlich nur das Jodid und die Folsäure.
Ja.
Ist das deiner Meinung nach so komplett ausreichend? Also macht es auch für dich in deinen Augen Sinn, Folsäure als Einzel-B-Vitamin zu verabreichen? Folsäure ist ja ein B-Vitamin. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist B9 letzten Endes. Und die B-Vitamine sind ja eigentlich ein ganzer Komplex an Vitaminen, die zusammenarbeiten würden.
Ja, richtig. Also ich denke, inzwischen in dem Folio sind ja auch noch andere B-Vitamine mit drin, was ja auch Sinn macht, weil die Folsäure allein ist nicht so sinnvoll eben zu geben tatsächlich und ich finde es auch nicht sinnvoll. Also ich fände auch schon die Gabe von einem Vitamin B-Komplex auf jeden Fall zielführender.
Ja.
Sehe ich übrigens auch immer wieder in den Blutbildern, dass dann bestimmte Blutwerte doch verändert sind, die so ein bisschen auf einen Vitamin-B-Mangel eigentlich hinweisen. Ja.
Homocystein wäre da ja zum Beispiel ein Wert, den man bestimmen lassen kann. Ne?
Richtig, genau. Homocystein
zeigt uns Vitamin B6, B12 und Folsäure an. Und wenn der erhöht ist, haben wir erstens ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, also das heißt Risiko an Herzinfarkt oder solchen Dingen zu erkranken. Und bei den Frauen und in der Schwangerschaft tatsächlich ja auch ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten, ne? Und Schwangerschaftskomplikationen.
Und ein erhöhtes Risiko für eine Gestose zum Beispiel, ganz genau,
richtig. Magst du kurz erklären, was mit Gestose gemeint ist?
Gestose heißt, Gestose ist eine schwangerschaftsbedingte Erkrankung. Das heißt, das ist eine Erkrankung, die tatsächlich nur in der Schwangerschaft vorkommt und deren Ursache die Schwangerschaft ist und deren Bekämpfung eigentlich in Beendigung der Schwangerschaft liegt, wenn es ausgeprägt ist. Mhm. Die Gestrose geht einher mit erhöhtem Blutdruck, mit veränderten Blutwerten und die kann wirklich dramatisch verlaufen, in Gott sei Dank jetzt nicht so häufigen Fällen, aber doch immer mal wieder. Und das, wie gesagt, ist die einzige Methode, um diese Erkrankung dann loszuwerden, ist einfach das Kind dann auf die Welt zu bringen.
Was ja dann oftmals auch zu früh ist, ne? Wenn es
entsprechende
Komplikationen nach sich zieht. Das heißt, wenn man da irgendwie das Risiko dafür senken kann, dann ist doch schon vielen geholfen.
Auf alle Fälle. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, was kann man denn mit den Mikronährstoffen ausrichten? Also inzwischen gibt es schon Hinweise darauf, dass das Vitamin D eine Rolle spielt, dass die Omega-3-Fettsäuren eine Rolle spielen. Ja, ich würde die B-Vitamine da durchaus mit einbeziehen natürlich. Also da glaube ich, dass man im Vorfeld schon einiges tun kann, um wirklich da eine günstige Ausgangslage zu schaffen. Aber ich sehe es genauso wie du. Im Prinzip wäre es natürlich besser, wenn ich einen Kinderwunsch habe, das im Vorfeld schon zu machen, weil man weiß auch gerade jetzt diese Gestrose, dass das eigentlich eine Erkrankung ist, die schon mit der Einnistung sozusagen in die entsprechenden Bahnen geleitet wird, weil man geht davon aus, dass bei der Einnistung da schon bestimmte Dinge nicht so ganz rund laufen. Und man kann da durchaus ein gutes Bett fürs Baby bereiten mit Mikronährstoffen und das eben dann unterstützen. Mhm. Und wie du schon sagtest, also ideal wäre natürlich vorher schon das entsprechend vorzubereiten.
Ja, ist ja auch für die Empfängnis, wenn man jetzt einen Kinderwunsch hat, tatsächlich förderlich, dass man gut mit Mikronährstoffen versorgt ist, weil der Körper dann viel klarer auch das Gefühl hat, ja, ich kann noch einen zweiten Organismus mitversorgen. Und das erhöht natürlich auf jeden Fall auch die Chancen, schwanger zu werden und die Schwangerschaft auch zu erhalten.
Ja.
Du hast gerade schon Vitamin D3 und die Omega-3-Fette erwähnt, zu denen will ich gleich noch kommen. Ich würde aber ganz gerne noch eine leicht ketzerische Frage zu den B-Vitaminen vorab stellen. Gibt es denn einen Grund, warum eine Frau keine B-Vitamine einnehmen sollte in der Schwangerschaft? Fällt dir was ein?
Muss ich jetzt
du sagen würdest, lieber nicht?
Da muss ich jetzt, glaube ich, sagen, nee, gibt es, glaube ich, keinen Grund.
Ja, es hätte mich auch ehrlich gesagt sehr gewundert. Also ich meine, bist du die Expertin. Ich habe die Frauen ja bei mir in der sozusagen in der Zeit davor. Aber tatsächlich ist es ja so, dass B-Vitamine eigentlich nicht überdosiert werden können. Ne? Das Schlimmste, was passiert, ist, dass der Urin sich verfärbt. Je nachdem, welches B-Vitamin zu hoch dosiert ist oder welches B-Vitamin zu viel vorhanden ist. Aber wir verbrauchen die ja auch laufend und sie sind wasserlöslich. Das heißt, wir scheiden die einfach über den Urin wieder aus, wenn sie zu viel werden. Und jetzt so ein B-Komplex, sagen wir mal ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht das teuerste Produkt, das man sich als Nahrungsergänzungsmittel zulegen kann. Ja. Von daher, eben, wenn man weiß, das ist ein Teil von einem Mikronährstoffkomplex, der unter Umständen helfen kann, Risiken für bestimmte Dinge zu reduzieren, dann macht es ja durchaus Sinn, gerade in der Zeit, wo man weiß, ich brauche eh mehr Mikronährstoffe, weil da noch ein zweiter Organismus mitversorgt wird, dass ich damit auf Nummer sicher gehe. Da mache ich ja nichts damit kaputt.
Richtig. Ja, und ich frage mich halt auch immer, wie viele Frauen sind von vornherein schon in einem Mangel. Also viele Frauen nehmen ja jahrelang vorher die Pille, dann werden sie schnell schwanger teilweise, ja, wenn sie sie absetzen. Und man weiß ja, dass die Pille einfach auch die B-Vitaminversorgung deutlich einschränkt. Ja.
Absolut, absolut. Und eben nicht nur die Pille, sondern alle hormonellen Verhütungsarten, das heißt auch Hormonspirale oder dieses Stäbchen unter der Haut oder irgendwelche anderen, alles, was egal, wo das Hormon hinkommt, ob es im Mund eingenommen wird oder über die Haut oder vaginal eingenommen wird. Es ist einfach so, dass diese Hormone B-Vitamine rauben. Übrigens auch nicht nur die Verhütungsmittel, sondern auch das, was in der Reproduktionsmedizin an Hormonen verabreicht wird, sind ganz viele Hormone, die ganz viele Mikronährstoffe rauben. Allen voran eben die B-Vitamine und Vitamin C und Magnesium übrigens auch. Du hast Vitamin D3 und Omega-3 schon erwähnt. Das sind ja Nährstoffe, die, möchte ich sagen, insoweit in aller Munde sind, dass eigentlich jeder darüber spricht und dass sie ziemlich gehypt werden und dass sie offensichtlich für und gegen alles wirksam sind. Du hast gesagt, in der Schwangerschaft würden sie also auch das Risiko mindern für diese Gestose. Gibt es noch andere Gründe, warum die in der Schwangerschaft gut sind? Oder wie stehst du zu diesem Hype? Können die wirklich so viel deiner Meinung nach und deiner Beobachtung nach?
Ja, durchaus schon. Also ich sehe es immer wieder. Also mir fällt eine Frau spontan ein, wo ich mir auch gedacht habe, oh, das war das erste Mal eigentlich, dass ich das habe bestimmen lassen, einfach nur sozusagen ins Blaue hinein. Die hatte die ganze Schwangerschaft über Schmerzen und keiner konnte ihr so recht helfen. Und irgendwie kam dann noch irgendwas dazu, was mich veranlasst hat, mal den Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. Und der war echt grottig. Und ich habe ihr dann geraten, eben Vitamin D einzunehmen, und siehe da, die Schmerzen waren weg. Ja. Mhm. Also das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Also ich denke schon, dass es absolut sinnvoll ist, das in ausreichender Menge zuzuführen in der Schwangerschaft. Ja. Denn das Vitamin D ist ja jetzt kein Vitamin in dem Sinn, sondern ein Hormon und hat ja so viele Funktionen in unserem Stoffwechsel, dass es durchaus sinnvoll ist, das zu nehmen. Ich meine, natürlich, Nix ist ein Allheilmittel, gar keine Frage. Ja. Ja. Und ich finde es auch nicht sinnvoll, einfach jetzt Vitamin D einzuschmeißen, ohne dass man weiß, wo ist denn mein Stand. Ja. Es kann ja auch mal sein, dass es passt. Es ist ja individuell auch wahnsinnig unterschiedlich, wie die Vitamine aufgenommen werden, wie sie verstoffwechselt werden und wie sie dann im Körper im Endeffekt an der Zelle landen. Ja.
Ganz, ganz wichtig.
Ja. Das gilt ja für die Omega-3-Fettsäuren ganz genauso. Ja. Kann ja sein, dass ich zwar schon ausreichend Omega-3-Fettsäuren zuführe, aber dass trotzdem im Körper dann nicht so viel aufgenommen wird oder nicht so viel landet. Da muss ich vielleicht die Dosierung nochmal anpassen. Ja.
Erinnerst du dich denn in dem Fall noch, wie der Vitamin-D-Spiegel war?
Also deutlich unter 20 auf alle Fälle. Also Wahnsinn. Richtig, richtig grottig.
Ja, also zur Erklärung für diejenigen, die nicht so im Thema sind, die Referenzwerte beim Vitamin-D-Spiegel beginnen bei 30 oder zwischen 30 und 40, je nach Labor. Und der Optimalwert beim Vitamin-D-Spiegel ist eigentlich rund um 50. Und eben, wenn man unter 20 ist, dann ist man schon in einem weiten Mangel. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht auch Symptome macht. Hast du noch eine Erinnerung, in welcher Dosierung sie das Vitamin D dann eingenommen hat und wie lange das gedauert hat, bis sie eine Verbesserung gemerkt hat?
Also das war das Erstaunliche, dass das relativ zügig ging eigentlich. Sie hat 4.500 Einheiten täglich genommen. Mhm. Und es ging relativ zügig eigentlich, dass sie schon gemerkt hat, dass es ihr besser geht. Also das war wirklich innerhalb von 2 Wochen war das schon eine deutliche Änderung.
Ja, spannend. Es ist ja so, dass die Empfehlung heutzutage von der DGE, wenn man jetzt von der deutschen Gesellschaft ausgeht, nach wie vor irgendwie so bei 800 Einheiten liegt beim Vitamin D. Wobei man sagen muss, das ist das, was die DGE behauptet, was wir über die Ernährung aufnehmen sollten. Und wir wissen ja heute, dass wir das Vitamin D über die Ernährung eigentlich gar nicht wirklich ausreichend kriegen, sondern wir müssen in die Sonne gehen und es über die Haut produzieren, was in unseren Breiten auch nur von März bis Oktober funktioniert, weil wir im Winter einfach nicht den richtigen Sonneneinfallswinkel haben für den richtigen UV-Index. Genau, und deswegen ist Vitamin D tatsächlich ja bei sehr vielen Menschen an der Unterkante oder im Mangel. Und früher haben dann immer die Apotheker die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn man jemanden mehr als 1000 Einheiten Vitamin D verabreicht hat. Ja. Und du sagst jetzt, mit 4500 Einheiten hat die schon ganz viel gewonnen gehabt, die Patientin. Und das ist was, was ich eben auch erlebe. Es gibt Therapeuten, die mit sehr, sehr, sehr hohen Dosierungen beim Vitamin D arbeiten. Und das kann auch durchaus mal sinnvoll sein, jetzt zum Beispiel in der Krebstherapie oder wenn mit dem Knochen Schwierigkeiten vorliegen oder man wirklich auch manifeste Symptome hat, wo man sagt, das ist jetzt schon auch gesundheitsgefährdend, dass man dann kurzfristig mit einer höheren Dosierung auffüllt. Das heißt, mit einer höheren Dosierung, da sprechen wir irgendwie von 20.000 Einheiten am Tag und noch mehr. Aber die allgemeine Empfehlung nach der Studienlage heutzutage ist eigentlich bei jemandem, der nicht schwanger ist, also sondern ganz allgemein bei einem 70 Kilogramm schweren Erwachsenen, so 4.000 bis 6.000 Einheiten pro Tag. Du hast es aber schon gesagt, das ist was ausgesprochen Individuelles, weil es immer darauf ankommt, wie verwertet der Körper das auch. Wir brauchen die Niere und die Leber, die das Vitamin dann auch tatsächlich aktivieren. Wir müssen es auch irgendwie überhaupt aufnehmen, resorbieren können, verwerten können. Das heißt, Du hast schon gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal den Blutwert bestimmen zu lassen und zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt mit meinem Vitamin-D-Spiegel. Und wenn man dann entsprechend supplementiert hat, vielleicht auch tatsächlich nach 4 bis 6 Wochen nochmal nachtesten lassen, um zu sehen, passiert denn was, komme ich mit meinem Spiegel dahin, wo ich hin will, oder muss ich in meinem Fall, weil mein Stoffwechsel vielleicht anders ist als der von anderen, vielleicht irgendwie in der Dosierung was anpassen? Oder muss ich die Dosierung vielleicht auch auf mein Körpergewicht anpassen? Diese 4.000 bis 6.000 Einheiten sind ja für 70 Kilo schwere Erwachsene gedacht. Das heißt, bin ich leichter, brauche ich vielleicht ein bisschen weniger, bin ich schwerer, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Du hast die Omega-3-Fette auch erwähnt. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wofür wir die in der Schwangerschaft auch brauchen?
Also natürlich für die gesunde Entwicklung des Kindes ist es auf jeden Fall sinnvoll. Also inzwischen ist ja sogar so, dass auch diese Standardnahrungsergänzungsmittel eine Kapsel mit Omega-3-Fettsäuren mit dabei haben, einfach für die gesunde Gehirnentwicklung des Kindes. Das sind 200 Milligramm, die da mit dazugegeben werden, was natürlich schon ein bisschen übersichtlich ist. Ja. Es gibt verschiedene Untersuchungen zu Omega-3-Fettsäuren in der Schwangerschaft. Und auch hier ist einmal, sind schwangerschaftsbedingte Erkrankungen eben ein Thema, die reduziert werden können. Aber zum Beispiel auch Asthma beim Kind. Und da muss man aber sagen, dass die Dosierung weitaus höher ist. Das wären so 2000 Milligramm, also 2 Gramm, die man dann in der Schwangerschaft eben auch verabreichen sollte.
Täglich.
Täglich, richtig. Mhm. Und damit ist dann eben auch, oder kann man dann eben auch das Asthma beim Kind beeinflussen.
Mhm. Super spannend. Und eben, wenn man intelligente Kinder will, dann braucht es Omega-3. Und Omega-3 haben wir ja jetzt auch enthalten in Leinöl zum Beispiel oder so. Wie siehst du das oder was würdest du dazu sagen? Es gibt ganz viele, die sagen, das reicht ja, ich esse täglich ein Löffelchen Leinöl und dann ist da genug drin.
Ja, wenn man es denn so verstoffwechseln kann, dann mag es ja gut sein. Aber es gibt nur einen geringen Prozentsatz von Menschen, die tatsächlich dieses pflanzliche Lein, also diese pflanzlichen Fettsäuren verstoffwechseln können. Und im Prinzip ist es einfach schade, dass Leinöl dann mehr oder weniger ungenutzt zu sich genommen zu haben. Also da ist tatsächlich ein Omega-3-Fettsäuren auf tierischer Basis oder auf Algenbasis ist weit aus sinnvoller, weil das einfach vom Körper besser aufgenommen wird.
Ja, weil eben tatsächlich in dem Leinöl ist ja diese Alpha-Linolensäure enthalten, die erst umgewandelt werden müsste und das gelingt vielen eben nicht, weil das, was wir haben wollen, ist EPA, also die Entzündungs-Omega-3-Fettsäure sozusagen und vor allen Dingen DHA in der Schwangerschaft, die fürs Denken, so habe ich mir das gemerkt, EPA für die Entzündung und DHA fürs Denken, also fürs Gehirn wichtig sind. Und die haben wir halt im Leinöl nicht drin, sondern die müssten wir da draus erst basteln und ganz viele können das nicht. Deswegen macht es tatsächlich da schon Sinn, auch zu ergänzen. Und meinst du, man schafft das über die Ernährung? Man könnte ja auch einfach Fisch essen.
Also die Mengen Fisch, die man essen müsste pro Tag, ich kann mir Zahlen wahnsinnig schlecht merken, leider. Ja.
Ich auch.
Ich muss dann immer noch mal spicken, aber ich habe mir das mal angeguckt. Also man müsste wirklich eine Unmenge von Fisch essen, im Prinzip jeden Tag, um diese Omega-3-Fettsäuren wirklich zu sich nehmen zu können. Also die DGE empfiehlt 2-mal pro Woche eine Portion Fisch. Aber inzwischen ist es nachgewiesen, dass die Fische, die wir essen, dass die durch diese Form des Aufwachsens, durch die Zucht, einfach weniger Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und allein deswegen macht es dann tatsächlich schon auch Sinn, das nochmal über Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen.
Ja, sehe ich auch so. Und dazu kommt, dass man ja sagt, um diese Omega-3-Fette wirklich aufzunehmen, bräuchte man ja eigentlich vor allen Dingen die fetten Fische, also sowas wie Lachs und Thunfisch, wo man eben aus ökologischen Gründen sich fragen mag, ob man die jetzt wirklich 3-mal die Woche auf dem Teller haben möchte und wo man tatsächlich auch drüber nachdenken muss, das sind die Raubfische, die am Ende der Nahrungskette stehen. Das heißt, es sind auch die Fische mit der größten Belastung an Schadstoffen und Schwermetallen, die wir uns dann da über diese Fischmahlzeit reinpfeifen. Und dann ziehen wir uns vielleicht mehr Schadstoffe rein als Omega-3-Fettsäuren. Das ist vielleicht auch nicht ganz ideal.
Richtig.
siehst du, ich habe schon ähnlich gefragt, eigentlich siehst du einen Unterschied bei all diesen Dingen jetzt zu Schwangerschaft und Stillzeit? Du hast gesagt, nein, im Prinzip in der Stillzeit die gleichen Dinge auch weiter. Das heißt, es gilt auch für Omega-3 und Vitamin D3.
Ja.
Die Gehirnentwicklung ist in der Stillzeit dann abgeschlossen. Aber brauchen wir das Omega-3 dann da immer noch?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Also wie du schon sagst, es geht ja nicht nur um die Gehirnentwicklung, es geht ja auch um Entzündungen. Und ich sehe es immer wieder, dass die Frauen irgendwie im Laufe der Stillzeit dann Probleme mit den Gelenken kriegen. Und deswegen finde ich auf alle Fälle sinnvoll, dass man die Omega-3-Fettsäuren grundsätzlich ergänzt. Also letztlich ja jetzt nicht nur in der Stillzeit, sondern auch im normalen Leben. Ja, ist es durchaus sinnvoll, weil einfach uns der Stress ganz viele Nährstoffe raubt. Die ganzen Hormone, die Stresshormone sind auf einer Fettbasis im Endeffekt aufgebaut. Das heißt, ich brauche da wirklich natürlich in der Zeit nochmal deutlich mehr. Ja? Ja. Im normalen Leben ja schon, aber dann in der Stillzeit, wenn ich wenig schlaf, wenn ich stille und mich da um mein Kind kümmere, vielleicht noch um ältere Kinder kümmere, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das weiterzunehmen. Klar.
Ja, das passt auch gut irgendwie zu meinem Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Omega-3-Fette sind mit die Mikronährstoffe, die ich am häufigsten auch aufschreibe, eben weil wir sie tatsächlich ja in der Ernährung nicht mehr kriegen. Also dadurch, dass sich die Haltung, selbst wenn wir jetzt tierische Produkte zuführen, hat sich ja inzwischen die Haltung der Tiere derart verändert und die Fütterung der Tiere derart verändert, dass auch die Omega-Zusammensetzungen im Fleisch der Tiere oder auch sogar im Ei zum Beispiel, ja, hat sich ja sehr stark verändert. Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen und Studien, die zeigen, dass ein Huhn, das in Freilandhaltung lebt und sich seine Nahrung selbst sucht und sich bewegen kann, ein Ei legt, in dem wir tatsächlich Omega-3 finden, EPA und DHA, und auch in einer relativ guten Menge finden, sodass Eier durchaus auch als gesunder Nahrungsanteil gesehen werden können, wenn sie denn aus der richtigen Haltung kommen. Wohingegen eben Hühner aus Legebatterien, da finden wir kein Omega-3 mehr, da gibt es nur noch Omega-6. Und tatsächlich ist es ja bei den tierischen Produkten allgemein heute so, dass wir mehr Omega-6-Fettsäuren kriegen als Omega-3, was dann eben auch ganz unabhängig von Schwangerschaft und Entwicklung und Stillzeit einfach das die Entzündungsprozesse im Körper fördert und ganz viele chronische Erkrankungen fördert und befeuert sozusagen. Deswegen ist tatsächlich Omega-3 was ich eigentlich so gut wie immer empfehle, und Omega-3 ist was ich tatsächlich auch ohne Blutwert empfehle. Also wenn ich den idealen Patienten vor mir habe, wo ich sage, wir können alle möglichen Blutuntersuchungen machen und das Geld geben wir jetzt einfach aus, weil wir uns das wert sind und weil wir es können, dann mache ich natürlich einen Omega-3-Index, weil ich ja auch eben wissen will, wie muss dann die Dosierung, die individuelle sein, damit derjenige auch wirklich zu seinem richtigen Omega-3-Index kommt. Aber wenn jetzt eben jemand sagt, diese 70 Euro kann oder will ich mir nicht leisten, dann kriegt er das Omega-3 einfach so und in der Standarddosierung, die halt sozusagen von der Wissenschaft vorgegeben ist, als Unterstützung, weil das definitiv erstmal keinen Schaden anrichtet, sondern auf jeden Fall eine Verbesserung von vielen macht. Und du hast schon gesagt, das sind eben nicht die 300 Milligramm, die so in manchen Nahrungsergänzungsmitteln mit enthalten sind, sondern da sprechen wir eben von 2 Gramm am Tag nicht an Fischöl, sondern an Omega-3-Fetten, das heißt EPA und DHA, die aufgenommen werden sollten, sodass man da wirklich sehr, sehr genau auch auf die Qualität achten sollte, was man da für ein Produkt einnimmt, damit die Dosierung sinnig ist und auch damit es eben tatsächlich schadstoffgereinigt ist und man sich nicht wieder irgendwelche Zusatz- und Begleitstoffe mit reinzieht.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja, letztendlich bioverfügbar ist, ja.
Also genau.
Da gibt es ja auch deutliche Unterschiede, weil es ja durchaus zwar hochgereinigte Fette gibt, die aber schlechter wiederum bioverfügbar sind.
Ja, ne? Wenn sie auf irgendwelcher Esterbasis daherkommen.
Richtig,
ja, genau. Ja, auch Vitamin D3 habe ich auch sehr oft in der Verordnung, ehrlich gesagt, aber da ist es so, dass der Blutwert tatsächlich bei den meisten leistbar ist. Das ist nicht ganz so teuer. Das sind irgendwie meistens nur so um die 30, 35 Euro. Und da kann man schon einfach mal nachschauen. Wie ist es denn jetzt mit dem Kind in der Stillzeit? Mit den Kindern in der Stillzeit? Die kriegen ja alles über die Muttermilch. Oder brauchen die irgendwelche Zusätze? hat es da einen Einfluss, wenn die Mama mit bestimmten Dingen gut versorgt wird, dass das dann auch in der Muttermilch ankommt? Oder wie gehst du damit um?
Also tatsächlich ist der Übergang vom Vitamin D jetzt zum Beispiel in die Muttermilch nicht so ganz konstant, so wie es aussieht. Also gibt es auch Untersuchungen dazu, weil ja mich immer mal wieder Frauen fragen, ja, macht es denn Sinn? Ich nehme ja hochdosiert Vitamin D3 ein, reicht es dann nicht? Nachdem es so instabil zu sein scheint, empfehle ich eigentlich schon tatsächlich die Vitamin D-Gabe fürs Kind auf alle Fälle auch. Da haben wir ja jetzt hier in Deutschland eine Standarddosierung von 500 Einheiten pro Tag, die den Kindern spätestens ab dem 10. Lebenstag verabreicht werden. Dafür plädiere ich auf alle Fälle auch. Also das finde ich durchaus sinnvoll. Ansonsten lasse ich jetzt den Kindern nicht zusätzlich noch irgendwie was geben, was ja jetzt hier auch standardmäßig verabreicht wird mit dem Vitamin D zusammen, ist das Fluorid. Da haben sich jetzt die deutschen Kinderärzte mit den deutschen Zahnärzten geeinigt, dass das Fluorid doch verabreicht werden soll. Bis vor einiger Zeit war das noch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Da haben die Zahnärzte gesagt, man braucht es nicht. Die Kinderärzte haben es immer verordnet. Aber jetzt gibt es seit, ich denke so seit 2 Jahren ungefähr, gibt es eine gemeinsame Empfehlung, das Fluorid doch zu verordnen. Das sehe ich immer so ein bisschen kritisch, weil manchmal macht es den Kindern wirklich Bauchweh. Und da neige ich dann eher dazu, den Müttern zu sagen, gib es mal ein bisschen später. Bitte besprich es nochmal mit deinem Zahnarzt, weil da sind auch die Empfehlungen doch beim einzelnen Zahnarzt dann so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber beim Vitamin D empfehle ich eigentlich schon, dass man das dazu gibt. Mhm.
Ja, das Fluorid soll ja gut sein, um den Zahnschmelz zu härten. Ne? Richtig. Und wir haben eben das Problem, dass das Fluorid eigentlich so ein bisschen die Darmmikroben stört, die Darmflora massiv stört und die Darmschleimhaut auch durchaus stören kann. Und das ist natürlich die Frage, ob man das jetzt beim Baby unbedingt schon gleich von Beginn an da ein Ungleichgewicht reinbringen möchte oder ob man da nicht vielleicht besser ein bisschen wartet, bis man das herausfordert, weil sich ja die Darmflora eigentlich erst so, also nicht, dass wir ganz ohne daherkommen im Rahmen der Geburt, aber so richtig stabilisieren tut sich der ja erst im Laufe der ersten Monate über Stillen und über Kontakt auch mit der Außenwelt und der Umwelt. Und da ist es vielleicht gar nicht so ideal, dann schon gleich irgendwie mit so einem Spurenelement reinzugehen, das da Ungleichgewicht macht. Ja, finde ich spannend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einige Babys mit Unregelmäßigkeiten in der Verdauung reagieren. Mhm. Insbesondere wahrscheinlich diejenigen, die per Kaiserschnitt geboren sind, oder?
Ja, durchaus. Durchaus, ja. Also natürlich, man weiß, dass die Kinder, die per Kaiserschnitt geboren worden sind, dass die eine andere Darmflora haben als vaginal geborene Kinder, also Kinder, die auf normalem Weg geschlüpft sind. Und das ist mit Sicherheit so, dass dann zusätzliche Gabe das nochmal mehr durcheinander bringt. Mhm.
Okay. Wie ist es überhaupt bei, wenn wir da gerade sind, bei Kaiserschnittkindern? Hast du da noch andere Empfehlungen, was die Mikronährstoffe angeht, sowohl für die Mama als auch fürs Kind? Ich meine, die Situation ist ja leicht anders, wenn da das Kind per Operation letzten Endes geholt wird. Wie ist es da mit Mikronährstoffen oder mit Begleitung drumherum? Gibt es da Dinge, die dir wichtig erscheinen?
Also jetzt speziell auf die Mikronährstoffe ausgerichtet eigentlich nicht. Das handhabe ich tatsächlich eigentlich wie eine normale Geburt. Mir ist einfach nur wichtig natürlich, dass die Frau dann speziell nach dem Kaiserschnitt auch stillt, wenn es geht. Mhm. Also und darüber hoffe ich natürlich dann auch, dass sich viel stabilisiert. Die Gabe von zusätzlichen Probiotika ist so ein bisschen umstritten immer mal wieder. Mhm. Damit bin ich jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen zurückhaltend und vorsichtiger geworden in der letzten Zeit. Aber also deswegen mache ich da jetzt tatsächlich nicht nochmal irgendwelche speziellen Dinge. Ja klar, jetzt für die Mama vielleicht nicht nur nahrungsergänzungstechnisch, sondern naturheilkundlich, dass ich da dann bei der Wundheilung natürlich versuche, da irgendwie zu unterstützen mit irgendwelchen Heilpflanzen, die für die Frau eben passen. Also ich finde es jetzt nicht so günstig, standardmäßig immer eine Annika zu verordnen, das würde ich schon immer natürlich von der Frau abhängig machen, von dem Heilungsverlauf und was hat sie denn, wie schaut denn die Wunde aus, wie geht es ihr? Also auch hier versuche ich eher so ein bisschen individuell das auf die Frau zugeschnitten zu handhaben.
Wenn man es versucht, so ganz allgemein zu sehen, gibt es irgendwelche großen Wundheiler, die da in Frage kommen könnten, wo man dann individuell eben schaut, welche passt jetzt auf welche Frau?
Also natürlich, die Arnika ist natürlich ein wesentliches Mittel. Dann jetzt von der Homöopathie her, das ist ja jetzt keine Pflanze, Staphylococcus ist homöopathisch noch eine Möglichkeit. Calendula ist natürlich auch eine Möglichkeit, das mit dazu zu nehmen. Manchmal ist es die Schafgarbe, die vielleicht in Frage kommt. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Manchmal kann es durchaus das Gänseblümchen auch sein, dass es da helfen kann, das zu unterstützen. Ja, das sind so die Dinge, die ich da ganz gern mit in Betracht ziehe.
Ja. Das Gänseblümchen wäre mir jetzt auch noch eingefallen. Das ist ja das ist so ein Klassiker, als wird im Volksmund auch das Arnika der Gebärmutter genannt, ne? Mhm. Und ist so ein Klassiker, vor allen Dingen dann, wenn Frauen sich mit dem Kaiserschnitt überrumpelt gefühlt haben, emotional, und das Gefühl hatten, sie hatten keine Wahl, sie wurden nicht gefragt und sind sozusagen so ein bisschen ohnmächtig in diese Situation hineingeraten, dann finde ich das Gänseblümchen ein ganz, ganz wichtiges Seelenheilmittel auch, ganz abgesehen davon, dass es wundheilend da sehr wirksam ist. Und wundheilend bei den Mikronährstoffen wäre wahrscheinlich dann auch Zink, oder nicht?
Ja, klar.
Wenn man Zink, da irgendwie dran denkt.
C, ganz genau, richtig.
Ja. Cool. Und du hattest vorhin eben schon gesagt, vielleicht nochmal zur Erklärung einfach für diejenigen, die weniger medizinisch im Thema sind, dass eben du bei einer Kaiserschnittmama auf jeden Fall dafür plädieren würdest, dass sie stillt, um Dinge zu stabilisieren. Das liegt eben daran, dass die Darmflora von Säuglingen, die per Kaiserschnitt geboren werden, einfach anders ist als die von vaginal oder natürlich geborenen Kindern, weil eben bei dem Durchtritt durch den Vaginalkanal die Säuglinge eine große Portion eigentlich der Mikroben abbekommen, die wir im Darm als Sicherheitsflora sozusagen, als Grundflora angesiedelt haben wollen. Und das passiert natürlich nicht, wenn es per Kaiserschnitt passiert. Und tatsächlich gibt es da ja viele, viele Untersuchungen, die zeigen, dass sich im Darm von Kaiserschnittkindern als allererstes auch so pathogene Krankenhauskeime mit ansiedeln. Also Keime, die wir da eigentlich nicht so gerne haben wollen und wo es dann nachher eben Probleme geben kann, wie Blähungen oder Verdauungsschwierigkeiten, aber eben auch Allergien oder Infektneigung, weil ja eben diese Bakterien, die da im Darm wohnen, durchaus eben unsere Gesamtgesundheit, unsere Immungesundheit mit beeinflussen ganz stark. Genau, und da gibt es eben immer wieder die Diskussion, ob man jetzt mit Probiotika da was reparieren kann oder nicht. Aber ich bin auch immer davon ausgegangen, dass das Beste, was man natürlich tun kann, wenn es irgendwie klappt, das Stillen ist, weil dann eben über das Stillen ganz, ganz vieles mitgegeben wird. Und dann muss man einfach gucken, wie sich die Verdauung des Kindes entwickelt und was sich da so ausgleichen lässt. Wie ist es denn jetzt, wenn das mit dem Stillen eben nicht klappt, jetzt gar nicht nur beim Kaiserschnittkind, sondern ganz allgemein? Dann braucht die Mama ja eigentlich keine Ergänzung, weil sie ja keine Muttermilch produzieren muss, oder?
Ja, da sind wir wieder beim gleichen Thema. Wochenbett, müde, Stress.
Stress.
Ja, also ich empfehle es generell, egal ob sie jetzt stillt oder nicht. Also das ist generell ein Thema, weil auch die Mütter, die nicht stillen, irgendwann im Haarausfall daherkommen.
Ja. Also es ist definitiv gar nicht nur das Stillen, was den großen körperlichen Stress macht, sondern tatsächlich einfach die Situation. Und ich meine, ich erinnere mich immer an unsere liebe Lehrerin auch und Kollegin, die Margret Madajski, die gesagt hat, Stillzeit, das ist russische Folter, ne? Weil man unter Schlafentzug leidet, weil man nicht dann essen kann, wenn man essen möchte, weil man ständig gefordert ist mit einem riesen Geräusch um sich herum und so. Und das kostet natürlich eine ganze Menge Substanz und Mikronährstoffe. Ja, und wie ist es mit dem Baby, wenn das Baby nicht gestillt werden kann? Worauf muss ich denn dann achten? Ist dann in so einem Fertigpräparat, in so einem Milchpräparat alles drin, was das Baby braucht? Oder würdest du da dann trotzdem auch noch ein Vitamin D zum Beispiel dazugeben? Oder gibt's
also Vitamin D wird tatsächlich standardmäßig mit zusätzlich ergänzt, unabhängig davon. Ich meine, es ist ja in der Muttermilch ist ja auch Vitamin D enthalten und genauso ist es dann eben auch in den Fertigpräparaten, wird aber dann eben zusätzlich noch ergänzt, macht auch Sinn.
Cool.
Weil letztlich bemüht sich ja die Industrie, die Pränahrungen, also die Ersatznahrungen, möglichst an die Muttermilch anzunähern. Und ich denke, wir sind jetzt heutzutage in einer Situation, wo man jetzt keine Bedenken mehr, also keine Ängste, sagen wir so, keine Ängste mehr haben muss, wenn man jetzt wirklich nicht stillen kann. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Frauen, die nicht stillen können, aus irgendwelchen Gründen, wenn die stigmatisiert werden, ja, und wenn den Frauen ein schlechtes Wissen gemacht wird, das finde ich auch nicht gut. Nee. Ja? Wenn jetzt eine Frau einfach keinen Bock hat zum Stillen, dann finde ich es sehr schade, ja, mhm, weil sie ihrem Kind dann schon ein bisschen was vorenthält. Aber ich habe doch immer mal wieder Mütter, die nicht stillen können aus irgendwelchen Gründen. Und ich bin jetzt wirklich beim Stillen schon mit ziemlich vielen Wassern gewaschen und kann die Frauen da ganz gut unterstützen. Und in vielen Fällen kann man dann doch noch die Situation retten und das Kind dann im Endeffekt dann doch voll mit Muttermilch ernähren. Aber manchmal geht es eben nicht, obwohl man alles ausprobiert hat. Und dann finde ich es ganz schlimm, wenn man die Frauen stigmatisiert und sagt, oh, also das, wieso gibst du dem Kind jetzt keine Muttermilch? Also das ist immer ein schwieriges Thema für die Frauen, ja, auch. Und deswegen finde ich, muss das auch mal gesagt werden, dass eine Mama, die nicht stillen kann, es gibt viele Aspekte vom Mama sein. Ja. Da ist Stillen nicht das Einzige. Und ja, wie gesagt, die Industrie heutzutage bemüht sich sehr, die Nahrungen gut zu machen und da anzupassen. Natürlich ist Stillen das Beste, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt,
aber ich kann mich dann schon darauf verlassen, dass in so einer Ersatzmilch auch das drin ist, was mein Baby, ja, braucht.
Ja, also da sind wir jetzt Gott sei Dank in Deutschland. Ja. Da gibt es sehr strenge Richtlinien und es ist da fast egal eigentlich, was man füttert. Selbst eine günstige Nahrung unterliegt diesen strengen Gesetzen und da macht man jetzt grundsätzlich nichts verkehrt.
Ja. Ja. Was können denn Frauen aus deiner Sicht noch beitragen, außer der richtigen Versorgung mit Mikronährstoffen, dass sie eine schöne und gesunde Schwangerschaft haben, dass sie ein schönes Geburtserlebnis haben, dass es vielleicht auch mit dem Stillen dann klappt? Was kann man selbst für Voraussetzungen noch schaffen, um da gut vorbereitet und gut behütet zu sein in dieser Zeit?
Also ich halte es für sinnvoll, erstens mal, dass die Frau in Bewegung bleibt. Ja, schon der Pfarrer Kneipp hat ja sehr dafür plädiert, dass man sich bewegt. Und ich sehe das ganz genauso. Ich finde ganz, ganz wichtig, dass die Frauen schauen, dass sie in der Schwangerschaft mindestens spazieren gehen. Ideal finde ich tatsächlich, ehrlich gesagt, als Geburtsvorbereitung Yoga. Das hat sich für mich jetzt in den letzten Jahren so rauskristallisiert, dass das eine ganz tolle Möglichkeit ist, sich nicht nur körperlich, sondern auch mental auf die Geburt vorzubereiten. Also Bewegung ist mal aus meiner Sicht eins der wichtigsten Dinge. Mhm. Die zweite Geschichte, die ich schon wichtig finde, weil das muss man so ein bisschen für sich selber natürlich auch rausfinden. Es gibt Frauen, die gehen so in die Geburt und sagen, ja, ich lasse das alles auf mich zukommen und es ist alles okay, dann ist das in Ordnung. Aber wer so ein bisschen mehr Einfluss nehmen möchte, für den finde ich es immer sinnvoll, sich wirklich auch mental mehr mit der Geburt auseinanderzusetzen und sich gut darauf vorzubereiten, auch immer wieder sich klarzumachen, dass zu gebären nicht heißt, ich entscheide mich jetzt, wie ich entbinde und ob ich jetzt unbedingt in die Badewanne gehe und ob ich jetzt unbedingt, was weiß ich, mich auf den Petsyball setze oder was auch immer, sondern zu gebären heißt, sich auf eine Situation einzulassen, sich dem hinzugeben. Und da gehört schon auch, finde ich, ein bisschen eine mentale Vorbereitung durchaus mit dazu. Mal mehr, mal weniger. Ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die eigenen Ansprüche an.
Absolut, ja.
Und dann finde ich schon auch einen wichtigen Punkt, man wird ja geflutet mit Informationen und manchmal ist es besser, nicht so viel Informationen auf sich einprasseln zu lassen oder das dann nochmal vielleicht von einer Fachperson mit einsortieren zu lassen, ja, dass man darüber spricht, weil das kann manchmal echt verwirren. Ja, das kann, also das ist wahnsinnig schwierig, weil es halt zu einem Thema x Meinungen gibt. Mhm. Wobei ich immer so gern sage zu meinen Frauen, Mai, wenn du jetzt im Internet googelst und zu einem Thema, wie du mit einer bestimmten Situation umgehen sollst, 5000 Meinungen findest, ja, von hier bis dort, also praktisch ganz gegenläufige Meinungen und 1500 dazwischen, dann sage ich immer, kannst du ganz sicher sein, dass dein eigener Weg irgendwo da dazwischen ist. Zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem wird genau dein Weg liegen. Und vielleicht von diesen 1500 Antworten, die du kriegst, ist aber deine 1500 und erste, dein Weg ist der 1500 und erste und der wird auch funktionieren. Also ja. Ich glaube, es macht Sinn, sich nicht zu versuchen, sich nach einer Sache zu richten, sondern wirklich zu versuchen, den Bauch, der so präsent ist in der Schwangerschaft, wirklich auf den zu hören. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig.
Schöner Tipp, ja.
Und was das Stillen angeht, ich selber biete Stillvorbereitungskurse an, die laufen jetzt aktuell bei mir nur online seit Corona. Ich habe erst gedacht, das wird nicht so gut funktionieren. Ich merke aber, dass das Wissen super transportiert werden kann und dass die Frauen das toll umsetzen können. Cool. Und das würde ich auf alle Fälle empfehlen, den Stillvorbereitungskurs. Also meine sind recht ausführlich mit 4,5 Stunden jetzt aktuell, wo man sich wirklich nur mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich wirklich sehe über die letzten Jahre die Frauen, die ich betreut habe, dann im Wochenbett, wenn die vorher sich schon über Stillen informiert haben, was muss ich machen die ersten Tage in der Klinik, worauf sollte ich achten, die kommen ganz anders nach Hause. Also da erspart man sich viel Schweiß, Blutschweiß und Tränen.
Okay. Du hast schon gesagt,
und die Frau als auch die Hebamme.
Ja, natürlich. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt keine Pauschalen, aber gibt es irgendwie ein Pflanzenhelferlein, wo du sagst, damit macht bei der Schwangerschaft nichts falsch?
Nee, würde ich nicht so sehen. Also okay. ich versuche es wirklich individuell anzupassen. Ja, ja, also ich habe so viel, jetzt gerade in der letzten Zeit nehme ich so viele unterschiedlichen Pflanzen her für verschiedenste Situationen in der Schwangerschaft. Und das ist eigentlich gerade das, was mir wahnsinnig Spaß macht, das eben so individuell
und persönlich zu gestalten.
Ja, klar. Also du hast vorher gerade die Margret Madeiske erwähnt, die hat ja einen schönen Schwangerschaftstee entwickelt. Also mit dem macht man ganz sicher nichts verkehrt. Ja.
Ja.
Aber so eine Pauschale würde ich auch hier eigentlich nicht sehen. Nee.
Ich finde es auch schwierig. Ich finde halt, der Frauenmantel wird an der Stelle immer wieder ganz gerne erwähnt. Und ich glaube, falsch machen tut man mit dem Frauenmantel wahrscheinlich auch nichts. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich sehr viel eleganter, wenn man sich individuell beraten lässt und dann tatsächlich den persönlichen Pflanzenschutzengel sich an die Seite stellen lassen kann, ist natürlich sehr viel wirksamer, als jetzt irgendwie eine so eine Pauschale sozusagen mit ins Feld zu werfen.
Ja, also ich denke, grundsätzlich falsch macht man nichts, aber weil du gerade den Frauenmantel erwähnst, fällt mir tatsächlich auch eine Situation ein, wo ich einen Frauenmantel verordnet habe und die Frau wirklich mit massiver Verstopfung darauf reagiert hat.
Also
insofern versuche ich es wirklich schon eher individuell zur Hand haben.
Kenne ich nur vom Tee, ehrlich gesagt. Wenn Frauenmantel als Tee in großen Dosierungen getrunken wird, dann...
Ja, das war damals ein Tee tatsächlich, ja.
Genau, bei einer Tinktur, wenn man jetzt mit der Tinktur arbeitet, dann kenne ich die Reaktion nicht und ich habe auch jetzt
das ist richtig.
Mit der Tinktur tatsächlich keine Bauchschmerzen. Da haben ja manche immer so ein bisschen einen Fuß, weil Alkohol und so weiter, aber eben bei den kleinen Dosierungen, die man in der Schwangerschaft gibt, Schwangere sind ja sehr, sehr empfindlich. Das heißt, man würde wirklich mit niedrigsten Dosierungen arbeiten, so 3 Tröpfchen oder sowas, 3-mal am Tag. Da geht so wenig Alkohol über, dass mit einem Glas Apfelsaft deutlich mehr Alkohol produziert wird. Und ich sage den Schwangeren oder meinen Kinderwunschpatientinnen, wenn sie dann schwanger werden und mich fragen, ob sie den Frauenmantel weiternehmen dürfen, weil er ihnen so gut getan hat, denen sage ich immer, das Kind ist genauso betrunken wie Sie. Also wenn Sie es von 3 Tropfen Tinktur nicht sind, dann ist es das Baby auch nicht.
Richtig.
Gibt es denn irgendwie noch Tipps oder Anregungen oder andere Dinge, die du unbedingt noch loswerden möchtest zu dem Thema, die du uns noch mitgeben möchtest?
Im Prinzip eigentlich das, was ich vorher jetzt gerade gesagt habe. Also ich versuche meine Schwangeren immer so ein bisschen zu grounden und sie durchzubegleiten. Also ich kann nur empfehlen, sich Begleitung zu holen, wo man einfach seine Fragen loswerden kann, wo man so ein bisschen geführt wird und unterstützt wird. Das, denke ich, ist eine ganz schöne Sache. Hier in Deutschland haben wir jetzt die gute Möglichkeit. Ich glaube, in Österreich schaut es da ein bisschen anders aus mit der Hebammenbegleitung. Aber das, finde ich, sollte man sich trotzdem gönnen, weil es doch oft das wahnsinnig gut tut, wenn man jetzt nicht nur von Freundinnen und von den Müttern da unterstützt wird, sondern vielleicht auch nochmal von einer Fachperson dann entsprechende Ratschläge und Tipps kriegt.
Wenn man sich jetzt zu dir nochmal informieren möchte, wo würde man im Internet Informationen zur Hebamme Birgit Amey finden oder zur
Heilpraktikerin. Ja, also ich habe sogar zwei Seiten voneinander getrennt. www.hebamme-amey.de. Amey schreibt man Anton, Martha, Emil, Y. Und die Heilpraktikerseite ist dasselbe in grün sozusagen, www.heilpraktikerin-amey.de. Und da findet man meine Angebote, da findet man auch die Termine für die Stillvorbereitungskurse zum Beispiel oder auch die Möglichkeit, dann über Online Sprechstunden sich beraten zu lassen, wenn man mal weiter weg ist. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch mit mir Kontakt aufzunehmen.
Superschön. Liebe Birgit, das war ein ganz großartiges Gespräch. Ich bedanke mich. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es sind, glaube ich, sehr viele spannende Informationen rübergekommen. Ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank auch dir, liebe Christine. Und gute Zeit. Vielen Dank.
Danke ebenso. Und danke. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, dass Sie dabei waren bei unserem Expertentalk bei Evolution International. Weitere Informationen, Webinartermine, Podcasts und so weiter finden Sie auf www.evolution-international.com. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Expertentalk wieder hören.